Kultura, das Kulturmagazin.
Es ist Dienstagabend, Sie hören Radio Ochsenkopf, heute mit der Sendung Kultura. Es ist die Sendung 144, das 144. Kulturmagazin. Wir befassen uns nachher mit der Luisenburg. Anfangen tun wir aber mit der Grünen Woche in Berlin. Und mein Name ist Matthias Fischer und ich sage viel Spaß in der nächsten Stunde und jetzt erstmal ein bisschen Musik. Derzeit läuft die größte Genussmesse in Europa, nämlich in Berlin, die Grüne Woche. Und dort ist auch Oberfranken vertreten mit einem Gemeinschaftsstand von Brauern, von Brennern, von anderen Genussmenschen und natürlich auch von den Tourismusregionen. Was alles geboten wird, das erfahren Sie jetzt gleich im nächsten Beitrag von Sebastian Kastner.
Radio Ochsenkopf, der lokale Sender für eine starke Region.
Die Internationale Grüne Woche in Berlin gilt als eine der bedeutendsten Messen für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau weltweit. Oberfranken Offensiv organisiert bereits seit 2015 einen oberfränkischen Gemeinschaftsstand. Auf der diesjährigen Grünen Woche will sich Oberfranken erneut als gastfreundliche Tourismus- und Genussregion im Sinne des Mottos »Es geht nur gemeinsam« präsentieren. Henry Schramm, Vorsitzender von Oberfranken Offensiv, erklärt, weshalb die Entwicklungsagentur diesen Stand betreibt.
Ja, das sieht man ganz deutlich hier bei uns am Stand von Oberfranken Offensiv. Unter unserer Dachmarke finden sich viele ein, die alleine gar nicht auf die Grüne Woche wahrscheinlich könnten, weil es einfach nicht zu bezahlen ist. Aber wir stellen hier die Fläche zur Verfügung. Es kommen viele Anbieter, es kommen viele Gebietskörperschaften. Es gibt Kulinarisches zu verkosten. Es macht einfach Spaß, mit der ganzen Truppe hier in Berlin für unsere oberfränkische Heimat zu werben.
Highlight war der Oberfrankentag am vergangenen Samstag, an dem sich der Bezirk mit kulinarischen und musikalischen Schmankerln in der Bayernhalle präsentierte. Auch Michaela Kanniber, die bayerische Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, zeigte sich begeistert.
Na, wie immer, der Eindruck Oberfrankens ist immer sensationell. Bestes Bier, beste Produkte. Und genau das ist das, was Bayern ja ausmacht, diese Vielfalt der Regionen. Da sind wir einfach stolz drauf und schön, dass die Oberfranken wieder dabei sind.
Oberfränkische Vertreterinnen und Vertreter bringen beste Laune und Stimmung in die Bayernhalle in Berlin. Der zentral platzierte Messestand in Halle 22b wird von Oberfranken Offensiv in Kooperation mit den Tourismusregionen Fichtelgebirge, Frankenwald, Fränkische Schweiz und der Genussregion Oberfranken organisiert und soll den Besucherinnen und Besuchern ein attraktives Bild von der Region vermitteln. Noch bis zum 28. Januar ist Oberfranken mit seinem Stand und wechselnden Spezialitäten und Produzenten auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin zu finden.
We'll be right back.
Heute ist das Wetter doch eher schmuddelig und leicht regnerisch. Am Wochenende war noch schönster Winter und das hat dazu geführt, dass in Bischofsgrün sozusagen ganz viel los war, mit großem Verkehrschaos, mit vielen Menschen. Was, wie, warum und was sonst noch alles geboten war, das verrät jetzt Willi Zapf, der Chef der Tourismuszentrale in Bischofsgrün.
Radio Ochsenkopf, Bischofsgrün Spezial.
Die Erlebnisregion Ochsenkopf hat seit Jahresbeginn so ein richtig neues Highlight zu bieten. Wer es nicht mitbekommen hat, die Seilbahnen am Ochsenkopf werden derzeit renoviert und die erste Hälfte, die von Bischofsgrün hoch zum Ochsenkopf geht, die ist jetzt natürlich schon fertig. Eröffnet wurde sie ja schon Ende 2023, aber so richtig im Einsatz mit Schnee und allem drum und dran, das war erst jetzt mal so richtig der Fall. Wie genau das ausschaut mit den neuen Seilbahnen, wie sie denn so ankommen bei den Skifahrern und Gästen und Einheimischen, das möchten wir jetzt mal erfahren von Wilhelm Zapf. Er ist Teammanager der Kur- und Touristinformation im Bischofsgrün. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend nach Bayreuth.
Willi, jetzt war endlich mal die Zeit gekommen. Es war Schnee da, es konnte Ski gefahren werden, es war windstill. Mhm. Die Seilbahn konnte mal so richtig ausprobiert werden. Wie ist denn das Fazit? Funktioniert sie denn so, wie ihr euch das gewünscht hättet?
Also die Seilbahn funktioniert so. Ich habe nichts anderes gehört, wie wir es uns gewünscht haben. Sogar noch besser. Also sie kommt noch besser an wie gedacht. Also es gibt viele begeisterte Mitfahrer. Ich selber bin ja auch schon 2-3 Mal gefahren und muss sagen, es ist ein sehr angenehmes Gefühl. Man fühlt sich richtig sicher, da hochzufahren. Und ja, es stimmt, es war jetzt Schnee da und es ist jetzt noch Schnee da und es kommt ja auch wieder Schnee und das Wochenende. Das war natürlich klasse. Ich habe also mit der Seilbahn da gesprochen und die haben mir gesagt, das war das hitverdächtige, rekordverdächtige Wochenende. 5.000 Gäste und ca. 17.200 Beförderungen und das ist Rekord in der Ochsenkopfregion.
5.000 Gäste, die insgesamt 17.000 Mal damit den Berg hoch und vielleicht auch wieder runter gefahren sind. Hast du so einen Einblick? Waren das überwiegend dann die Skifahrer, die das Wetter auch mal mitgenommen haben?
Natürlich, das waren überwiegend, ich sag mal, 90% Skifahrer und Snowboardfahrer. Dann waren natürlich ein paar Wanderer auch dabei. Es waren ja Winterwandertage. Auch die sind übrigens hervorragend angekommen und wurden hervorragend angenommen. Aber es waren überwiegend Skifahrer, die mit der Seilbahn gefahren sind. Und die sind natürlich dann alle hochgefahren und mit den Ski wieder nach unten. Die wenigsten sind dann mit den Seilbahnen wieder nach unten gefahren. Aber ich bin froh, dass das so gut ankommt. Ich bin froh, dass wir auch jetzt die Möglichkeit hatten, diese Seilbahn richtig auszuprobieren. Und ich denke, wir sind alle glücklich darüber, dass wir sie haben. Und nächstes Jahr, oder dieses Jahr muss man ja sagen, wir haben ja schon 2024, wird sie dann auf der Südseite auch neu gebaut.
Jetzt sind 5.000 Besucher ja auch eine Herausforderung für die Infrastruktur. Wer die Medien ein bisschen verfolgt hat, der hat ja vielleicht auch mal in der Zeitung gelesen, dass so eine Busanbindung von Bayreuth nach Bischofsgrün gerade zu den Seilbahnen noch nicht so ideal ist. Das soll noch optimiert werden. Das heißt ja, viele müssen ja zwangsläufig mit dem Auto nach Bischofsgrün kommen. Habt ihr denn da am Ochsenkopf überhaupt die Kapazität für 5.000 Autos oder wenn ein paar gemeinsam fahren, bleiben es ja trotzdem noch 2.000-3.000.
Ja, wir haben natürlich die Kapazität nicht ganz. Das muss man ganz ehrlich sagen. Wer da war, hat es auch gesehen. Die Parkplätze waren natürlich auch nicht ideal ausgelastet. Das müssen wir optimieren, das müssen wir verbessern. Und es waren viele Verkehrsteilnehmer noch auf den Straßen gestanden, auf den Seitenstraßen, auf privaten Parkplätzen, wo die privaten Leute gesagt haben, also die Einwohner gesagt haben, Mensch, bike bei mir am Bikeplatz, das gibt es dann auch, das ist auch eine schöne Sache, aber trotzdem ist es natürlich weit davon entfernt, ideal zu sein mit dieser Parksituation. Da wurden wir auch ein bisschen überrascht, wahrscheinlich, auch der Zweckverband, aber wir sind da dran, zusammen mit dem Zweckverband Lösungen zu finden, sprich mit Einweisern, mit zusätzlichen Parkflächen, mit einem Bike-Leitsystem vielleicht auch in größerer Form, das dann irgendwann kommen soll. Und da bin ich froh, dass wir auch ein sehr guten Draht haben, das muss man sagen, zum Landrat Florian Wiedemann, der wirklich hinter dieser Seilbahn steht und auch natürlich hinter dieser Infrastruktur steht und da auch immer Verbesserungen vorhat und immer wieder auf unsere Tipps dann auch hört. Da freue ich mich, dass wir das machen können mit ihm. Und da sind wir dran, wirklich diese Infrastruktur auch zu verbessern. Und vielleicht nutze ich das auch jetzt mal, wer es hört, mich einmal zu entschuldigen. Ich selber kann zwar nicht direkt dafür. Wir machen immer die Werbung, wir holen die Leute her. Und dann passt die Infrastruktur vielleicht nicht ideal. Entschuldigung, dass das wirklich so war, diese Bike-Situation. Entschuldigung dann auch an die Anwohner, die manches vielleicht mitmachen mussten, aber das wird besser versprochen. Und dann soll diese Seilbahn wirklich jedem Spaß machen, denn es ist wirklich eine super Sache, mit diesen neuen Zehnergondeln barrierefrei zu fahren.
Aber das zeigt auch, in der Vergangenheit gab es ja durchaus auch besucherreiche Tage in Bischofsgrün. Das ist jetzt nochmal eine ganz andere Hausnummer, die mitunter auch durch wahrscheinlich auch Neugierde an der neuen Seilbahn natürlich zu erklären ist. Aber das ist schon mal eine neue Dimension, die man da erreicht hat, oder?
Es ist eine neue Dimension. Ja, es gab schon auch in den letzten Jahren viele Parksituationen, die auch nicht ideal waren. Aber wie schon gesagt, es war das Rekordwochenende. So viel war noch nie da. Aber wir müssen eben damit rechnen, dass es 4, 5 solche Wochenenden gibt im Jahr, wo wir wirklich diese Kapazität haben, diese Beförderungszahl haben, die gegen 20.000 an 2 Tagen dann geht. Und da müssen wir natürlich Infrastruktur umbauen bzw. verbessern bzw. schaffen. Aber wie schon gesagt, mit dem Zweckverband sind wir da auch dran. Und das ist auch nötig und die Verantwortlichen haben das auch erkannt. Und man weiß ja, die neue Seilbahn ist da. Und da weiß man natürlich auch, dass man Infrastruktur drumherum auch verbessern muss. Und es wird passieren. Versprochen.
Das wird passieren. Eine Sache hast du ganz am Rande schon mal so angesprochen. Es waren ja auch noch die Winterwandertage, die von der Erlebnisregion Ochsenkopf veranstaltet wurden. Die hatten ja auch wieder unglaubliches Glück mit dem Wetter. Quasi genau zum Start Mitte letzter Woche kam der Schnee und blieb jetzt genau bis zum Ende der Winterwandertage. Was hast du denn davon mitbekommen? Wie ist dein Fazit aus touristischer Sicht für Bischofsgrün?
Also für Bischofsgrün kann ich sagen, war es klasse. Wir hatten gut 500 Wanderer an verschiedensten Veranstaltungen, also Schneeschuhwanderungen, konventionelle Wanderungen, Alpaka-Wanderungen. Die kommen ja immer super an in Bischofsgrün und sind auch immer ausgebucht. Also wir sind sehr zufrieden. Ich war ja in der TI zugegen von Mittwoch bis Sonntag. Das war natürlich auch anstrengend, habe aber riesen Spaß gemacht. Ich habe es vorhin erst wieder erzählt, mit meinen Kolleginnen abgesprochen. Es hat wirklich Spaß gemacht. Vor allem Samstag und Sonntag, wie das Wetter schön war. Da waren auch viele Gäste da und haben dann sich noch angemeldet. Wirklich, manche Wanderungen waren dann schon überfüllt. Und wir in Bischofsgrün sind sehr, sehr zufrieden, das muss ich sagen. Aber auch die anderen Orte, wie ich gehört habe, Fichtelberg, Warmensteinach und Mehlmeisel sind sehr zufrieden und die haben auch eine tolle Arbeit geleistet. Aber ich bin sehr dankbar, dass ich so ein Team habe mit meinen 2 Kolleginnen und da sage ich auch herzlichen Dank. Und natürlich auch vor allem an den FGV und an die Wanderführer. Die machen das ja ehrenamtlich, die Ortsgruppen vom Fichtelgebirgsverein. Und die halten das am Laufen. Und klasse Sache, also klasse Job gemacht. War eine schöne Sache, wieder diese Winterwandertage rund um den Ochsenkopf.
Also wieder erfolgreiche Winterwandertage am Ochsenkopf. Das schreit sicherlich nach einer Wiederholung, auch unter neuer Geschäftsführung der Erlebnisregion Ochsenkopf. Jetzt muss man ja noch erwähnen, dass der Fasching in diesem Jahr relativ kurz ist und Fasching und Bischofsgrün, das ist immer so eine feste Größe bei euch im Jahreskalender, denn zum Rosenmontag steht immer ein Schneemannbau bei euch an und zwar der riesengroße Schneemann Jakob am Bischofsgrüner Marktplatz. Kannst du schon was verraten? Was ist denn dieses Jahr geplant? Gibt es schon ein Datum?
Es gibt ein Datum natürlich, das ist ja schon bald am 9. Februar, das ist der Freitag vom Rosenmontag, wird er gebaut. Der Schneemann Jakob, der 38. übrigens, wird gebaut. Ab 7 Uhr geht es früh los. Ich habe schon mit den Schneemannbauern geredet, auch mit dem Horst Heidenreich. Das ist ja der Oberschneemannbauer, der hat ja 85 den ersten gebaut. Und wir freuen uns auf diesen Jakob. Wir hoffen natürlich, dass noch ein bisschen Schnee dazukommt. Ein bisschen haben wir gebunkert, ein bisschen liegt auch noch im Ort. Wir hoffen, dass er da bleibt, dass noch was dazukommt. Und dann wird der Schneemann, und ich schätze mal, 10,21 Meter groß heuer. Schwierig zu sagen, aber kommt natürlich auf die Schneelage an. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. 9. Februar wird der Bau sein. Dann am 11. und 12. Februar wird dann praktisch gefeiert am Sonntag und am Montag dann natürlich das klassische Rosenmontags-Schneemannfest mit vieler Unterhaltung, also viel Unterhaltung mit viel Kinderprogramm und mit ganz viel Unterhaltung dann auch am Abend.
Also wer den Schneemann sehen möchte, am 9. Februar wird aufgebaut, bis zum 12. Februar steht er auf jeden Fall und danach ist natürlich dann Glückssache, wie das Wetter mitspielt.
Genau.
Und natürlich idealerweise dann einfach dabei sein beim Schneemannfest am 12. Februar. Was erwartet einen da? Bisschen kulinarisches Angebot? Habt ihr Musik auf einer Bühne?
Ja, kulinarisches Angebot ist natürlich wieder da, dass in die Maiplatz würde und Bischofsgrüner, die einen Stand machen. Da gibt es natürlich wieder unseren beliebten Glühwein und auch Bratwürste und solche Sachen. Und die Maiplatz würde, die machen auch spezielle Angebote, die weiß ich dann selber gar nicht. Das sind dann oft einmal Überraschungen. Auf der Bühne sind natürlich wieder die Ebner der Musikanten. Wir machen ja unseren Festzug wieder zum Schneemann Jakob. Dann der DJ Calibo. Oder DJ Calibo, der kommt ja aus Bischofsgrün. Das ist ja der beste DJ Nordfrankens, wie man so schön sagt. Der macht Stimmung bis 12 Uhr. Dann haben wir eine Tanzeinlage von Kindern. Das wird auch toll. Und wir haben eine ganz große Überraschung. Ein paar Gesangseinlagen, die wirklich ihresgleichen suchen. Da kann ich aber noch nicht mehr dazu verraten. Also das wird wirklich eine schöne Sache, eine runde Sache, wieder der Schneemann Jakob. Aber das Wichtigste an diesem Schneemannfest ist natürlich der Spaß. Und das ist ja immer tolle, positive Stimmung beim Schneemannfest. Und der Schneemann in der Mitte vom Maiplatz, der überwacht es dann auch alles. Der Jakob, der 38.
Also dann sind wir doch gespannt, was hinter diesen Überraschungen sich verbergen mag. Wir bedanken uns bei Wilhelm Zapf für diese ausführlichen Informationen aus Bischofsgrün rund um die Seilbahnen, das Parkhaus, die Winterwandertage und natürlich das Schneemannfest. Und wir sind gespannt, wann es die nächsten Rekordzahlen zu vermelden gibt. Vielen Dank für diese Information. Das war Wilhelm Zapf, Teammanager der Kur- und Touristinformation in Bischofsgrün. Noch einen schönen Abend.
Schönen Abend und viele Grüße nochmal nach Bayreuth. Bis demnächst. Servus, tschüss.
Radio Ochsenkopf, Bischofsgrün Spezial.
Sie hören immer noch das Kulturmagazin Kultura und wir werfen jetzt einen Blick in den Sommer hinauf auf die Luisenburg, denn dort findet natürlich wieder die Luisenburg-Festspiele statt. Und in diesem Jahr gibt es das Stück Der Watzmann ruft. Erzähler ist Andreas Hoppe. Vielen ist er wahrscheinlich bekannt aus dem Tatort, denn er war Tatortkommissar in Ludwigshafen. Und er erzählt jetzt so ein bisschen von sich, seinem Leben unter Luisenburg im Gespräch mit Sebastian Kastner.
Andreas Hoppe wird im Sommer 2024 zum ersten Mal auf der Luisenburg zu sehen sein. Vielleicht magst du dich in ein paar Sätzen mal kurz selbst vorstellen.
Das kann ich gern machen. Also Andreas Hoppe ist mein Name. Ich bin Schauspieler und Autor und ziemlich engagiert in Nachhaltigkeit und Umwelt und Naturschutz. Und werde das erste Mal hier sein, sozusagen, also hier spielen, weil zu Besuch war ich schon im letzten Sommer und habe mir mal ein Stück angeguckt und war sehr beeindruckt von dieser tollen Bühne. Das ist ja wirklich, das ist, wie ich finde, monumental und hätte ich so in der Größe gar nicht erwartet und war sehr beeindruckt und habe mich sehr gefreut, dass mich Birgit und Peter gefragt haben, ob ich nicht Lust habe mitzumachen.
Jetzt kommst du ja nicht in irgendeinem Stück, sondern in Der Watzmann ruft zum Einsatz. Worum geht's denn in Der Watzmann ruft?
Das ist eine interessante Frage. Das ist ja ein etwas älteres Stück schon, was damals so die österreichischen Liedermacher und Musiker irgendwie so aus dem Boden gestampft haben und was mit ziemlich viel Erfolg gelaufen ist. Und daher kenne ich das auch. Ich habe mal irgendwann so einen Mitschnitt gesehen im Fernsehen zu Weihnachten. Und ich glaube, das ist mittlerweile so ein bisschen so, dass dieses Stück so schon ein bisschen Staub angesetzt hat. Und wir werden versuchen, so die Brücke zur Neuzeit zu schlagen und vielleicht ein paar Sachen auch dazu zu erfinden und das sozusagen ein bisschen aufpeppen. Also so jedenfalls bin ich angetreten. Und zum Beispiel gibt es diese Rolle des Watzmanns, die gibt es eigentlich im Stück noch gar nicht, sondern das ist jetzt unsere Idee, dass wir dem sozusagen, dem Berg sozusagen eine Seele geben oder einen Geist geben und so. Und ich bin sehr gespannt, wie wir das machen werden. Das wird mit Improvisationen und mit viel Kreativität werden wir versuchen, da das zu machen. Und ich freue mich darauf. Das war auch das, was mich sozusagen verlockt hat, also die Herausforderung.
Wirst du dann diese Rolle dieses Watzmanns übernehmen?
Ja, das wäre meine Rolle, sozusagen. Ich wäre sozusagen der Berg.
Welche Herausforderung ist das denn für einen Schauspieler, einen Berg darzustellen? Ist jetzt nicht so, klingt nicht so nach einer alltäglichen Aufgabe.
Nee, das ist es mit Sicherheit nicht. Also ich habe auch darüber nachgedacht. Aber es ist natürlich, man darf sich das nicht so vorstellen, wie jetzt, dass ich mich wie ein Berg dahinstelle und mich so schminken lasse, dass ich vielleicht noch ein bisschen Schnee oben auf den Kopf kriege, sondern dass das sozusagen die Seele oder das Wesen des Berges ist und dass der sozusagen personifiziert wird. Und das finde ich schon sehr spannend.
Jetzt ist ja der Watzmann auch bekannt als Rustical, also so eine Art Musical,
aber ja, richtig.
Rustikaler. Da ist auch Gesang mit drin. Wird das in deiner Rolle auch wichtig?
Ich habe darauf bestanden, sonst hätte ich nicht angenommen. Ich freue mich. Also ich habe das noch nicht, ich habe immer mal so kleine Aufträge oder auch bei Veranstaltungen so ein bisschen versucht mit dem Singen. Und ich freue mich, dass da ein paar Songs drin sind und freue mich auch schon darauf, das vorzubereiten und dann das in der neuen Fassung sozusagen zu singen.
Aber gesanglich bist du dann auch versiert?
Das wäre übertrieben. Aber ich mag's. Also ich singe gerne. Auch nicht nur unter der Dusche, von daher könnte ich mir vorstellen, das geht.
Bekannt geworden bist du ja größtenteils ohne Gesang aus einer Fernsehserie, in Deutschland legendär, Der Tatort. In welchem Tatort bist du denn da zu finden?
Na, ich war lange Zeit der Kollege von Lena Odenthal im Tatort Ludwigshafen mit sizilianischen Wurzeln. Und das war eine, also ich habe diese Rolle tatsächlich 22 Jahre gegeben, 60 Tatorte, glaube ich, und hab für die immer sehr gekämpft und mich eingesetzt. Und irgendwann war dann aber einfach auch mal zu Ende, weil das war schon eine ziemlich lange Zeit. Und das hat viel Spaß gemacht, weil die Figur mochte ich sehr. Und ich glaube, die ist immer noch Land auf, Land ab ziemlich beliebt.
Ist Fernsehen dann so dein Hauptfeld oder ist Theater immer auch so eine Leidenschaft gewesen? Bist du regelmäßig am Theater auch aufgetreten oder warst du jetzt komplett quasi vor der Kamera?
Oh, ich war viele Jahre hauptsächlich vor der Kamera. Ich habe, ich glaube, das letzte Mal Theater war 2005. Dann war ich mit meinen Büchern unterwegs zu Lesungen, wo nachher dann auch diskutiert wurde und mit den Leuten, also schon nah im Kontakt mit dem Publikum, was mir tatsächlich auch echt viel Spaß macht und irgendwie sowas ist, was mir, wenn ich es nicht habe, auch ein bisschen fehlt. Von daher fand ich das sehr toll mit den Lesungen, gerade mit meinen eigenen Büchern. Und aber Theater ist tatsächlich lange Zeit war Pause, weil ich einfach, wär schwierig gewesen, diese Termine und das da genau zwischenzusetzen. Meistens ist das ja so, wo man dann einen Termin hat, da kommen noch fünf dazu, statt dass die sich so sauer übers Jahr dazwischen passen. Und ja, und jetzt gehen wir mal wieder den Theaterweg und noch in Verbindung mit Musik und vielleicht wird es ja richtig toll und wir gehen damit noch auf die On the Road. Das fände ich toll.
Jetzt ist es ja dann beim Wiedereinstieg ins Theater dann noch eine ganz besondere Art von Theater. Zum einen mal eine ordentliche Größe mit fast 2000 Besuchern, und dann noch Freiluft. Wie ist denn deine Erfahrung mit Freiluft?
Ich habe in frühen Jahren, habe ich in Main, in der Eifel, in der Genoveferburg, haben wir Open-Air-Festspiele gehabt, so auch Sommerfestspiele. Und da gab es meistens dann so entweder zwei Erwachsenenstücke oder ein Kinder- und ein Erwachsenenstück. Und da habe ich meine Erfahrungen schon gemacht mit irgendwelchen Starfightern, die während der Vorstellung über die Burg flogen. Oder wenn die Öljacken ausgepackt wurden, wenn es anfing zu regnen, das war nicht überdacht. Das heißt, dann musste man eigentlich fast Pause machen, weil es so geknistert und geraschelt hat, dass erstmal alle die Öljacken angezogen haben. Dann haben wir kurz Pause gemacht und dann wieder angefangen. Was ich sehr spannend fand damals, das ist so eine lustige Geschichte, die noch übrig geblieben ist oder mir im Sinn geblieben ist, dass dieses Holz, was sie da als Bühne benutzt haben, wenn es geregnet hat, dann wurde das so wie Schmierseife. Die hatten das mit irgendeiner Lasur behandelt und die wurde dann wie Seife. Und ich erinnere noch, dass wir einen Komparsen hatte, der sehr groß war und dann in Physikern von Dürrenmatt musste er sozusagen ein Tablett servieren und ich sage noch, ey, pass auf, es fängt an zu regnen. Und der so, ja, ja. Und dann ging schon los und dann boom, ist er auf der Bühne eingeschlagen. Es war ihm schrecklich peinlich, es war Premiere und ich dachte, oh Mann, ob der jemals wieder eine Theaterbühne betreten will, wahrscheinlich nicht. Das war eine schlechte Erfahrung, das war echt glatt. Ich bin auch einmal als Boudouce in Jeanne d'Arc, bin ich irgendwie aufgetreten und ausgerutscht und dann bis in die erste Reihe durchgeschlittert und bei einer Zuschauerin nicht so auf den Knien vor ihr liegen oder sitzen geblieben. Und sage, Entschuldigung, ich komme dann nochmal. Dann bin ich nochmal Anlauf genommen, bin es nochmal probiert und natürlich ganz vorsichtig gegangen, damit nicht nochmal das Gleiche passiert. Also so viel zu Freiluft und draußen und Holzbühne und so weiter.
Also du bist wetterfest, da kann eigentlich kaum eine böse Überraschung kommen.
Ich glaube, dass das schon mit der steilen Bühne hier eine echte Herausforderung ist. Da kommt nochmal so eine bestimmte Perspektive dazu, auf die man durchaus achten sollte, vor allen Dingen. Wenn man vielleicht schon ein bisschen nicht mehr ganz so jung ist. Und da bin ich sehr gespannt, aber das werden wir schon machen. Und ich bin halt einfach dadurch, dass ich Naturliebhaber bin und gern draußen bin und so, bin ich, glaube ich, recht wetterfest und diesbezüglich sattelfest und kann da auch einiges nehmen.
Naturliebhaber bist du jetzt nicht nur im beruflichen Sinne, sondern du engagierst dich da auch privat stark dafür, oder?
Naja, das ist ja bei mir nicht so wie Beruf, aber natürlich irgendwie auch wieder doch, weil dadurch, dass ich diesen Bekanntheitsgrad über den Tatort habe oder auch über andere Sachen, ich habe ja viel mehr gemacht, aber Tatort ist einfach so populär gewesen, dass man da natürlich sehr viel bekannter wurde, hatte ich die Möglichkeit, so manchmal mich in Diskussionen einzumischen oder zu Sachen meine Meinung kundzutun und die Leute auch zugehört haben, weil ich ja schon mal am Sonntagabend bei ihnen im Wohnzimmer war. Und das ist natürlich eine tolle Chance, die ich gern angenommen habe, weil mir das tatsächlich wichtig ist.
Kannst du ein wenig beschreiben, wie du dich engagierst, welche Projekte du unterstützt?
Also A, bin ich Wolfsbotschafter, schon seit, ich glaube jetzt seit 10 Jahren oder 12 Jahren schon. Ich fand also sozusagen die Möglichkeit, dass die zurückkommen dürfen oder bleiben dürfen, ist ja vielmehr die Sache, weil sie waren ja hier einfach oder waren heimisch und könnten es jetzt auch wieder werden. Das ist ja ein ziemlich divers diskutiertes Thema. Und ich dachte, ich mische mich da ein, weil wir müssen manchmal einfach auch bei schwierigen Themen und was überhaupt die Grundlagen davon sind, uns, glaube ich, trauen, miteinander zu reden, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, wenn da immer jede Gruppe sich nur in eine Ecke verzieht und dem der anderen nicht mehr zuhört und umgekehrt, dann ist das sicherlich Quatsch. Also da habe ich mich zum Beispiel engagiert, dann war ich lange Zeit sehr engagiert und wir versuchten, eine Dokumentation auf die Beine zu stellen zum Ölsandabbau in Kanada, weil ich oft in Kanada war und sehr mit diesem Land verbunden bin. Und da ging es um Doppelpipelines, die durch fast unberührte Wildnisgebiete gingen, wo es Wale gab, wo dann ein Hafen gebaut werden sollte und so weiter. Und das war, hieß aber immer so, hat leider nicht geklappt, dass wir den Dokumentarfilm hingekriegt haben, aber ich war an unglaublichen Plätzen und ich habe auch gesehen, was sie da machen und wie da ganze Landstriche verwüstet werden in der Größe von England und vergiftet werden. War zum Beispiel am großen Athabasca Lake, war eingeladen bei einer Totenfeier von Indianern. Und so ein Giveaway, und das war natürlich eine große Ehre, dass ich dabei sein durfte. Und man konnte aber den Fisch aus dem See zum Beispiel nicht mehr essen, weil er vergiftet ist. Und das ist ein See, wenn man davor steht, dann ist das so wie ein Ozean, aber es ist ein Süßwassersee. Und das sind dann schon so Momente, wo ich wusste, warum ich das mache, weil ich einfach fand, das ist schade. Außerdem durften die das Wasser auch nicht mehr nehmen. Da gibt es natürlich über diese langen Gebiete, die Dimensionen sind da einfach ganz anders. Und da gibt es zum Beispiel keine Wasserleitungen oder so, sondern die haben das Wasser aus den Seen und aus den Flüssen genommen, was jetzt eben nicht mehr geht. Jetzt müssen da immer irgendwelche Plastikflaschen angeliefert werden, damit sie trinken können und ihren Kaffee oder ihr Tee machen können. Und da zum Beispiel habe ich mich auch stark engagiert über mehrere Jahre, hatte teilweise Unterstützung von Jane Goodall, der Primatenforscherin, mit der ich dann bei Lanz war, habe in den verschiedenen Talkshows versucht, darüber zu berichten und das publik zu machen, weil das wusste hier keiner. Und mittlerweile wird natürlich auch dieses Öl und das, was daraus sozusagen hergestellt wird, auch hier verwendet und gebraucht und damit ist es sozusagen auch akzeptiert. Aber Gott sei Dank wurden diese Pipelines nie gebaut, weil das haben die indigenen Völker verhindern können.
Also dann passt das ja auch doch ganz gut zusammen, dass du jetzt im Sommer auch auf einer Naturbühne spielen wirst, die mitten in einem Naturschutzgebiet liegt.
Genau.
Wie vertraut bist du denn mit der Region schon? Hattest du schon mal einen Besuch hier, das hast du schon verraten, aber hattest du
genau,
schon
ich habe mir eine Vorstellung letztes Jahr, also dieses Jahr angeguckt und das war sehr beeindruckend und klasse. Und tatsächlich sonst irgendwie keine besondere Verbindung. Das Einzige war mein erster Skikurs, war im Fichtelgebirge.
Das rührt daher, weil du aus der Berliner Ecke stammst.
Genau. Ja, das war irgendwie ein schneller Weg. Also in der Hoffnung, dass auch Schnee lag. Ich glaube, es war aber da auch so, dass wir mehr Gras, als dass wir Schnee hatten. Das war damals schon so, aber es waren meine ersten Erfahrungen sozusagen auf den Brettern.
Privat hat es dich dann aber eher so in den Norden gezogen. Da ist jetzt das Fichtelgebirge für dich schon so ein richtiges Bergmassiv, kann man das so sagen?
Das wäre jetzt übertrieben, weil da, wo ich im Norden bin, da ist es auch relativ hügelig, sagen wir mal. Bergig würde ich nicht sagen, weil dazu war ich auch schon in den Bergen und da unterwegs und weiß, dass ich war zum Beispiel mal im Himalaya bis zum Annapurna Basecamp oben und so. Und dann weiß ich schon den Unterschied zwischen einem Berg und zwischen einem Hügel. Aber bei uns ist hügelig, ist kein plattes Land, das ist ziemlich schön.
Aber den Berg werdet ihr auf jeden Fall auf die Bühne bringen, in der Watzmann ruft.
Definitiv.
Wieso sollten sich denn die Besucher und Besucherinnen dieses Spektakel nicht entgehen lassen?
Also ich komme ja auch extra für den Watzmann, das wäre schon mal ein guter Grund. Und ich glaube, wir werden da was Tolles und Besonderes hinkriegen und aufbauen und entwickeln. Und ich glaube, es wird sich lohnen, das anzugucken, was wir so an Vorideen und so schon alles entwickelt haben und was dazu kommt, das dürfte spannend werden.
Vielen Dank, Andreas.
Sehr gern.
Auf Wald! schon war. Und die Vergänglichkeit. Das erste Mal verliebt an einem Samstagabend. Die Unschuld war nicht alles, was wir verloren haben. Jetzt schaust du mich an und fragst dich, wer ist das? Betrink mich Schluck um Schluck und Glas um Glas. Alles vergeht. Mich liebten die Mädchen, die Lehrer hassten mich. War ein verlorener Sohn mit verschenkter Jugend. Der coolste und schlechteste Typ der ganzen Schule. Wird gern nochmal zurück, nur für einen Tag, um mich nochmal zu fühlen, wie ich damals war. Alles vergeht. Tage, die schöne wilde Zeit, auf alles, was schief ging, und die Vergänglichkeit.
Vorhin haben wir gehört, auf der Luisenburg wird in diesem Sommer der Watzmann ruft gespielt und es wird noch ein Klassiker aufgeführt, nämlich ein Sommernachtstraum. Hauptdarstellerin ist Nicola Neugauer. Die meisten kennen sie, denn sie ist fast jedes Jahr auf der Luisenburg und viele kennen sie auch vom Nockerberg. Mehr aus ihrem Leben und über die Luisenburg erzählt sie jetzt im Gespräch mit meinem Kollegen Sebastian Kastner.
Zu Gast ist eine Dauerbrennerin auf der Luisenburg, Nicola Neugauer. Vielleicht magst du dich ein paar Sätzen einfach mal kurz selbst vorstellen.
Ja, also ich bin Nicola Neugauer, ich bin Schauspielerin und bin seit 2014 jetzt tatsächlich hier auf der Burg. Das ist, man kann sagen, schon mein Sommer zu Hause, wo ich mich jedes Jahr sehr drauf freue, wenn es dann im April, Mai wieder losgeht Richtung Wunsiedel.
Schauspielerisch hast du ja einen spektakulären Werdegang hingelegt, wenn man mal die Rollen nimmt. Du hast angefangen als böser Drache und jetzt zum Ende her hast du es zum Bundeskanzler geschafft.
Also du meinst zu Beginn hier auf der Burg, ne? Als Frau Malzahn, stimmt. Das war meine erste Rolle hier auf der Burg. Und ja, also ich habe tatsächlich das Glück, dass ich sehr, sehr unterschiedliche Rollen spielen darf und da also von komisch bis sehr tragisch, also ich mag das auch wahnsinnig gern, dass ich einfach in ganz unterschiedliche Rollen schlüpfen darf und das ist ein großes Geschenk. Also, dass ich auch eben beim Nockerberg, du hast es ja erwähnt, der Herr Kanzler letztes Jahr, den durfte ich letztes Jahr zum ersten Mal spielen, dass ich auch am Nockerberg eben schon einige sehr unterschiedliche Rollen zu spielen hatte.
Wie kam man denn am Nockerberg drauf, dich das so zu besetzen? Du bist ja jetzt doch eine sehr weibliche Dame, also diese optische Ähnlichkeit zu Olaf Scholz ist ja nicht sofort da.
Ja, meine beiden Regisseure, Richard Oehmann und Stefan Beetz, hatten die Idee. Ich habe ja am Nockerberg mit der Frau von der Leyen angefangen, dann habe ich Frau Kohnen gespielt, Andrea Nahles, Heidi Klum, die leider wegen Corona dann tatsächlich nicht auf die Bühne kam, weil es ja kurz vorher abgesagt wurde. Und dann haben sich die Herrschaften offensichtlich gedacht, na ja, dann fragen wir es mal, ob sie uns auch den Kanzler gibt. Und das habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Ja.
Also man hört schon, Nicola Neugauer ist eine sehr vielseitige Schauspielerin. Wir können ja mal ein paar Rollen quasi durchgehen. An was erinnerst du dich auf der Luisenburg? Du hast schon seit
2014.
Da war ja einiges mit dabei.
Ja. Ja, ich kann einfach mal von vorne durchgehen. Eben, also Frau Malzahn, hast du ja gesagt, war in Jim Knopf meine erste Rolle. Da waren auch noch ein paar andere Rollen dabei. Dann die Sandbergerin in Glaube und Heimat. Dann haben wir Verkauften Großvater gemacht. Da war ich die etwas geldgierige Frau Haslinger, die Haslingerin. Genau, und Bluthochzeit war ich dabei. Dann hatten wir Andreas Hofer, wo ich die Frau Hofer gespielt habe. Dann in der Päpstin einige Rollen. Das war auch sehr schön, weil ich da vier unterschiedliche Rollen gespielt habe. Shakespeare in Love, die Amme. Und dann haben wir Amadeus Venticelli gehabt. Im Sturm auch eine Hosenrolle. König Alonso. Genau. Und letztes Jahr die Sänftlin. Die Frau Sänftlin, Brandner Kasper. Er kehrt zurück.
Im kommenden Sommer, in der Spielzeit 2024, wirst du deinen Shakespeare-Klassiker quasi auf die Bühne bringen, Ein Sommernachtstraum.
Ja, auf dieser Bühne, das ist doch unglaublich, oder?
Worum geht es denn in diesem Klassiker?
Ja, es ist eine Vermischung von den beiden Welten. Ich sage jetzt mal von unserer realen Welt und dann ist ja da diese, im Sommernachtstraum, diese, ich sage jetzt mal, übersinnliche Feenwelt, in der wir uns da viel bewegen und in der ich mich als Titania, als Königin der Feenwelt bewegen darf. Und es kommt zu einem, also es geht natürlich um die Liebe, es kommt zu einem Verwirrspiel der Liebe zwischen zwei jungen Paaren, die sich bei uns im Wald verirren. Und ja, das ist, also ich finde das Besondere ist wirklich, dass sich das so miteinander, dass diese beiden Welten sich so miteinander verschmelzen. Das finde ich sehr spannend.
Hast du schon den Überblick, die Titania, deine Rolle? Was ist das für eine Person? Mhm. Ist es ja eine Königin?
Mhm, es ist eine Königin, genau. Also es ist eben die Königin dieser Feenwelt und sie ist im Clinch mit ihrem Ehemann, hier gespielt von Paul Kaiser. Und sie sind beide, also ich sage jetzt einmal, im modernen Sinne leben sie eigentlich eine offene Zweierbeziehung und halten das aber irgendwie trotzdem überhaupt nicht aus. Also sie sind beide stinkeifersüchtig und befinden sich deshalb ganz viel im Zwist und da ist es eben auch so, dass also Oberon verzaubert dann seine Gattin aus Zorn und lässt sie mit einem, möchte sie mit einem ja, ganz hässlichen Wesen zur Strafe zusammenkommen lassen. Und so kommt es, dass Titania sich auf einen Esel für eine Liebschaft einlässt. Genau. Aber es kommt zur Versöhnung am Schluss.
Jetzt ist das ja so ein Klassiker. Spielt sich sowas nicht irgendwann tot oder schaffen es da die Regisseure, immer wieder einen neuen Twist reinzukriegen? Ja. Hast du da schon einen Überblick überhaupt jetzt schon zu so einem frühen Zeitpunkt oder lässt du dich da im Probenprozess selbst noch überraschen?
Ja, also es spielt sich ganz und gar nicht tot, so ein Stück. Es ist tatsächlich, ich meine, es ist immer so, dass es mit einem neuen Regisseur, mit neuen Kollegen, das ist einfach eine völlig neue Konstellation und somit auch völlig neue Welt wieder ergibt. Und das ist ein total spannender Prozess, ist, sich da gemeinsam dem Stoff zu nähern, den Figuren zu nähern. Und ich finde halt wirklich das Besondere, dass wir den Sommernachtstraum hier auf unserer Bühne, auf der Burg, spielen dürfen. Das ist einfach ein Traum. Weil kein Bühnenbildner kann so eine fantastische Bühne für dieses Stück schaffen. Da haben wir Felsen, da haben wir Fichteln, da spielt alles mit. Das finde ich sehr, sehr besonders und das ahne ich jetzt schon, dass das ganz herrlich wird.
Ist das ein Grund, warum du auch immer wieder nach Wunsiedel zurückkommst? Oder was spricht denn dafür, immer wieder hierher zu kommen?
Ja, also diese Bühne, dieser magische Ort spricht absolut dafür. Also das ist, ich habe das Gefühl, wenn man hier einmal war, also mich zieht's jedes Jahr wieder hierher und ich kann es kaum erwarten, wenn es dann wieder April, Mai wird und uns wieder Richtung Wunsiedel geht. Und es ist eben so, dass man auf dieser Bühne alles mitnimmt. Also es ist, wir spielen ja da auch bei größter Kälte, wir spielen bei Regen, wir haben hier auch schon bei Schnee geprobt, aber das ist hier alles recht. Also es ist irgendwie, lebt es genau davon, dass man da eben so mit der Natur eins wird. Und das ist natürlich für ein Stück wie Sommernachtstraum, wo es eben genau um diese Welt geht, ist das ein Traum.
Jetzt hast du ja dann quasi nächste Saison dann das 10-jährige Jubiläum.
Nein, stimmt nicht ganz, wenn ich dich da verbessern darf. Weißt du warum? Weil ich 2 Jahre dazwischen hatte, wo ich nicht kommen konnte. Genau. Also insofern ist es noch nicht 10-jähriges, aber du meinst jetzt so von der Spanne.
Ja. Also seit 10 Jahren auf der Luisenburg, das ist ja durchaus auch, wenn es mal mit Unterbrechung war, jetzt schon eine Leistung. Feiert ihr das?
Ich weiß von nichts. Mal schauen. Ich habe an das 10-jährige tatsächlich deshalb noch gar nicht gedacht, weil ich so in Spielzeiten gerechnet habe. Aber du hast recht, 2014. 2024. Jetzt mal schauen, wann und wie wir feiern.
Jetzt habt ihr noch eine ganz besondere Ehre oder Bürde, das musst du mir dann verraten. Sommernachtstraum wird das offizielle Eröffnungsstück der Festspiele mit großem Festakt, wo die ganze Prominenz, die Politprominenz kommen wird. Ist das nochmal so ein besonderes Highlight auch für euch als Schauspieler oder ist das für euch so eine Premiere wie jede andere?
Also ich freue mich natürlich schon, dass wir hier mit unserem großen Schauspielstück eröffnen dürfen. Und es ist natürlich immer was Besonderes mit Festakt. Und es hat immer was sehr, ja, sehr Feierliches und sehr Großes. Das ist schön. Doch, da freue ich mich schon drauf, dass wir das dieses Jahr wieder mit dem Schauspiel eröffnen dürfen.
Also kannst du vielleicht nochmal kurz dann zusammenfassen. Sommernachtstraum 2024 bei den Luisenburg-Festspielen mit Nicola Norgauer. Warum sollte man denn kommen?
Ja, weil es ist, ich sage jetzt mal, es wird sicher ein Sommernachtstraum, dieses Stück hier auf unserer Burg, auf unserer wunderschönen Luisenburg zwischen Felsen und Fichteln erleben zu dürfen. Das sollte man, glaube ich, nicht verpassen.
Vielen Dank, Nicola Norgauer.
Ich danke auch.
Thank you.
Das war Musik von ABBA und das war auch schon unsere heutige Kultursendung Kultura. Wir können uns wiederhören am 13. Februar mit dem Treffpunkt oder am 27. Februar mit dem nächsten Kulturmagazin. Bis dahin gibt es uns natürlich rund um die Uhr und wenn Sie die einzelnen Beiträge der heutigen Sendung noch hören wollen, dann können Sie das natürlich als Podcast auf unserer Seite tun. Sie können auch die komplette Sendung nochmals nachhören und sollten Sie Wünsche und Anregungen für eine der nachfolgenden Sendungen haben, dann schreiben Sie einfach an redaktion@radio-ochsenkopf.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.
Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Soll das heißen, ja, ihr Leut, mit dem Paul ist Schluss für heut. Paulchen, Paulchen, mach doch weiter, jag das Männchen auf die Leiter. Säg und pinsle bunt die Wände, treibe Scherze ohne Ende. Machst ja manchmal schlimme Sachen, über die wir trotzdem lachen. Schon so spät, schade, dass es sein muss, ist für heute wirklich Schluss.
Sie hörten eine Produktion der AKM GmbH und Co. KG, Agentur für Kommunikation und Marketing. Redaktion und Programmleitung durch AKM, vertreten durch Geschäftsführer Matthias Fischer.
Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage.
Doch, für heute ist...